Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Görnitz. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Ich begrüße auch unsere Zuhörer. Jetzt höre ich gerade im Hintergrund bei Ihnen ein Echo. Kann es sein, dass Sie einen Lautsprecher von diesem Webcast hier im selben Raum noch stehen haben?
Nein, habe ich nicht.
Okay, dann bin ich jetzt nicht ganz sicher, wo dieses Echo herkommt. Vielleicht ist es auch nur eine Technik auf meiner Seite. Ich begrüße Sie auf jeden Fall herzlich zu unserer Sendung. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind emeritierter Professor für Didaktik der Physik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt.
Ja, also pensionierter.
Ja.
Aber das ist nur ein Unterschied für die Fachleute.
Ganz genau. Und Ihre Forschungsschwerpunkte, und das ist dann schon beeindruckend, sind mathematische Struktur der Naturwissenschaft, deren philosophische Durchdringung mit Schwerpunkt Kosmos, Leben, Bewusstsein und dann, und ich würde sagen, dafür haben wir Sie eigentlich auch hauptsächlich eingeladen, die Umsetzung dieser komplexen Themen in verständliche Bilder.
Richtig.
Ich glaube, das braucht auch ein Thema, das sich mit solchen Themen wie Quantenphysik auseinandersetzt. Die Quantenphysik gibt es jetzt schon seit über 100 Jahren.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob Sie uns oder mir zustimmen würden, dass sie unser Alltagsbewusstsein eigentlich erstaunlich wenig noch durchdrungen hat. Kann man das so sagen?
Ich denke, da haben Sie erstmal recht, dass die Wahrnehmung, wie stark unser Alltag von der Quantentheorie geprägt wird, noch sehr verkümmert ist. Es ist schließlich so, dass ein sehr großer Teil des gesamten Bruttosozialproduktes auf Anwendung der Quantentheorie beruht. Also, dass wir miteinander telefonieren können, dass es Computer gibt, dass es Internet gibt, sind alles Anwendungen, die letztlich ohne Quantentheorie technisch gar nicht machbar wären.
Die technische Anwendung, da haben Sie ja völlig recht. Das ist uns ja gar nicht bewusst, wie sehr zum Beispiel unsere Handytechnologie völlig unmöglich wäre ohne Quantenphysik. Das ist ja
Völlig
etwas,
richtig.
an das man normalerweise überhaupt nicht denkt, dass das eigentlich auch der Anfang einer Wirtschaftsrevolution war, die hier,
Ja.
oder einer technologischen Revolution, um es präzise auszudrücken, die dadurch ausgelöst wurde. Aber es hat eigentlich, und Menschen, die wie Sie in die Tiefe von der Quantenphysik eingedrungen sind, sind ja auch ein Beispiel für enorme Konsequenzen für unser Verständnis von Wirklichkeit und Materie. Sie kommen jetzt gerade zum Beispiel mit einem Buch heraus. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, im Springer Verlag. Das hat auch den Titel Von der Quantenphysik zum Bewusstsein. Das haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Brigitte Görnitz geschrieben. Und das ist jetzt noch nicht am Markt, sollte aber Ende des Monats hier in Deutschland auf den Markt kommen, also im Springer Verlag, Von der
Ja.
Quantenphysik zum Bewusstsein. Jetzt, ich frage einfach mal so ganz naiv nach, weil es doch irgendwo die eigentliche Frage ist, was hat denn Quantenphysik mit Bewusstsein zu tun?
Also es ist jetzt unser gemeinsames drittes Buch und das ausführlichste. Es ist ein sehr dickes Buch geworden, über 800 Seiten. Und einfach, wir haben versucht, es möglichst anschaulich, möglichst ausführlich. Und natürlich auch mit den Erfahrungen aus den vielen Gesprächen mit vielen Nichtphysikern über die vielen Jahre zu entwickeln. Und es ist natürlich so, wenn Sie ein Weltbild haben, in dem es sozusagen nur die Atome gibt und sonst gar nichts, dann ist ein Phänomen wie das Bewusstsein entweder völlig unerklärlich oder Sie müssen einfach behaupten, dass es das gar nicht gibt. Beides können Sie in der Literatur finden, solche Zugänge. Und das ignoriert natürlich, dass unsere bewussten Gedanken eigentlich das Allergewisseste ist, was uns zur Verfügung steht. Also wir können uns über alles täuschen, aber darüber, was wir gerade bewusst formuliert denken, dass wir das nicht denken, das ist uns unmöglich. Also das Bewusstsein ist für uns das Allergewisseste. Und wenn dann die Naturwissenschaft oder manche Naturwissenschaftler aufgrund einer historischen Entwicklung, die man verstehen kann, zu der Meinung kommen, das Bewusstsein gibt es eigentlich nicht, es gibt eigentlich nur die Atome und die Nervenzellen, dann braucht man sich nicht zu wundern. Und was man also braucht, ist eine Naturwissenschaft, die so gut ist, dass sie erlaubt, die Realität des Bewusstseins zu beschreiben. Und das geht eben halt nur durch den, durch die Quantentheorie möglich gewordene neuen Blick auf das, was wir im Alltag als Materie bezeichnen.
Jetzt haben wir in unserem Weltverständnis, aber auch, ich würde mal sagen, in unserer Einteilung von Wissenschaft so eine Zweiteilung. Und ich sag mal salopp, da gibt's die Welt da draußen und dann gibt's die Welt da drinnen. Sie haben jetzt korrekterweise gesagt, eigentlich die Welt, an der die wir am wenigsten anzweifeln können, ist diese Welt da drinnen. Da stimmen Sie auch mit der klassischen europäischen Aufklärungsphilosophie überein. Descartes würde das ja genauso formulieren sein. Cogito ergo sum heißt im Prinzip genau das. Ich kann an allem zweifeln, nur nicht, dass ich bewusst zweifle, also ein Bewusstsein meines Zweifels haben. Und er versucht das sozusagen als die Grundlage einer europäisch aufgeklärten Philosophie zu machen. Trotzdem gibt es diese Zweiteilung und gibt es nach Voltaire und in der ganzen Geschichte der europäischen Aufklärung diesen rasanten Aufstieg des Weltverständnisses des Materialismus, wo wir einfach Atome entdeckt haben, subatomare Teile entdeckt haben, wo wir ein Verständnis haben, wie auch immer, da gibt es etwas da draußen, das hat atomare Atome, Elektronen, vielleicht noch kleiner Quarks, was ich immer ist, dann hat es noch Galaxien und einen Urknall. Das ist alles da draußen, aber mit unserem Bewusstsein hat das nichts wirklich zu tun. Würden Sie von Ihrem Verständnis von der Physik, die ja in gewisser Weise ja die Grundlage der materialistischen Wissenschaften ist, wenn man das so sagen kann. Die Wissenschaft der Materie ist im Grunde Physik, alles andere entwickelt sich aus dieser Physik heraus. Würden Sie sagen, dass man dem überhaupt so zustimmen kann?
Also man muss schauen, ob man sozusagen pragmatisch oder grundsätzlich redet. Mhm. Pragmatisch ist es erstmal ganz sinnvoll, zwischen Körper und Bewusstsein zu unterscheiden. Dass das eine Einheit bildet, die im Grunde genommen gar nicht getrennt werden kann, ist sozusagen erst dann, kommt dann ins Blickfeld, wenn wir grundsätzlich denken. Mhm. Und jetzt schauen wir uns die Evolution an. Der Kosmos hat also angefangen mit einem praktisch strukturlosen Anfang. Dann haben sich dort Sterne, Galaxien und schwarze Löcher gebildet. Nach den Explosionen der ersten Supernovae gab es dann chemische Elemente jenseits von Wasserstoff und Helium, sodass sich also dann so kleine astronomische Körper wie Planeten bilden könnten. Und wenn Planeten einen günstigen Abstand zu ihrer Muttersonne haben, dann können sie darauf Lebewesen entstehen lassen. Das heißt also, am Anfang gab es sozusagen gar keine Planeten, später gab es kein Leben, dann entstand Leben. Im Laufe der Entwicklung des Lebens gab es dann Lebewesen, die so etwas wie Empfindungen herausbildeten und später so etwas wie Bewusstsein und schließlich mit dem Menschen eine Lebensform, die ein reflektiertes Bewusstsein und ein sprachlich formulierbares Bewusstsein erlaubte. Das heißt also, wir haben eine lange Entwicklung, wo aus sozusagen aus Nichtlebendigen Lebendiges und aus Nichtbewussten Bewusstes wird. Und das muss man natürlich dann verstehen. Da heißt, dass man einfach nur die Dinge teilt, hier ist die Materie und da ist das Bewusstsein und so tut, als hätte das miteinander nichts zu tun, das geht nicht. Wir müssen also sehen, dass diese Dinge zusammenhängen und vor der Quantentheorie hatte man natürlich sozusagen diese materiellen Dinge und das ist ja natürlich auch das, woran wir uns im Alltag stoßen und was wir unser Körper ist Materie und so, das braucht man schon alles. Die Frage ist natürlich dann, wo kommt dann so etwas wie das Bewusstsein her? Und was eben die Quantentheorie erlaubt zu formulieren und wissenschaftlich auszuarbeiten, ist, dass wenn man extrem genau wird, also so genau wird, dass man an der Quantentheorie nicht mehr vorbei kann, dann zeigt es sich, dass diese Vorstellung, die letzte Wirklichkeit, Sie sagten gerade Quarks, also es sind irgendwelche kleinste Teilchen, dass das falsch wird. Es zeigt sich nämlich, wenn wir wirklich einfache Strukturen suchen und die Naturwissenschaft möchte ja erklären, Und erklären heißt ja nicht, dass ich etwas Schwieriges durch was Unverstandenes erkläre, sondern dass ich etwas Komplexes durch etwas Einfaches erkläre. Und das Allereinfachste, was man sich überhaupt ausdenken kann und was die Quantentheorie sozusagen zu beschreiben und zu formulieren erlaubt, ist etwas, was man in der heutigen Sprache Quantenbits nennt. Das hat die Schwierigkeit, dass Quantenbits kennen wir heute sozusagen aus der, oder das Bit kennen wir aus der Informationstechnologie, und Information wird normalerweise immer mit Bedeutung gleichgesetzt. Der Punkt ist aber, Bedeutung ist immer etwas Subjektives. Das heißt, was für den einen bedeutungsvoll ist, ist für den anderen bedeutungsfrei. Das heißt, die Physik kann sich nicht mit Bedeutung befassen, aber mit einer objektiven Information. Und damit sozusagen die Verwechslung mit Bedeutung nicht gleich sozusagen automatisch erfolgt, braucht es einen neuen Begriff. Der heißt also Protypusis. Darunter kann sich niemand eine Vorstellung machen, und das bedeutet, keiner kann sich auch eine falsche Vorstellung machen. Und diese kosmologisch begründete, abstrakte, bedeutungsfreie Quanteninformation, das ist sozusagen das Allereinfachste, was man überhaupt physikalisch oder naturwissenschaftlich formulieren kann. Und dann in jahrzehntelanger Arbeit, die also mit von Weizsäcker angefangen hat und die ich seit seiner Ausscheiden aus der wissenschaftlichen Arbeit allein weitergeführt habe, kann man also zeigen, wie diese materiellen Teilchen, mit denen die Physik umgeht, praktisch aus solchen Quantenbits gebaut werden können, warum es die Wechselwirkungen gibt, die wir in der Physik kennen, also Gravitation und Elektromagnetismus kennen wir schon ewig, und die schwache und die starke Wechselwirkung, warum es diese vier Wechselwirkungen gibt, das kann man im Prinzip alles herleiten. Und das ist also genau der Punkt, dass man sieht, aus etwas wirklich Einfachen kann man dann aufbauen, die Strukturen konstruieren, mit denen die Physik bisher umgeht. Aber das heißt sozusagen, die Grundlage der ganzen Wirklichkeit ist etwas, was sehr viel mehr Ähnlichkeit hat mit unseren Gedanken als mit unserem Körper.
Da würde ich gerne, ein bisschen einhaken, weil, wenn ich das so verstehe, ist das ja auch sozusagen das Grundanliegen Ihrer Arbeit, dieses Verständnis dieser Protypusis und die Strukturähnlichkeit, wenn ich es mal so sagen darf, mit Bewusstsein. Diese Quanteninformation, die Sie beschreiben und wo Sie ja auch wichtigerweise hingewiesen haben, das hat nichts mit Bedeutung im Sinn von unserem Bewusstsein zu tun, sondern das ist eine objektive Information. Aber gleichzeitig scheinen Sie zu sagen, dass hier etwas ist, das für uns wichtig ist, wenn man ein fundamentales Verständnis von Welt haben möchte, zu verstehen, um zu sehen, dass Materie im Innersten etwas anderes ist als dieses Ding oder die Atome oder Teilchen oder wie man sich das vorstellt. Was ist diese Andersartigkeit und warum ist das wesentlich, wenn wir unser Verständnis von Welt wirklich fundamental anschauen wollen?
Das heißt also, der Atombegriff ist ja eingeführt worden, weil man dachte, wenn ich die Dinge kleiner mache, dann wird es einfacher. Und das ist völlig zutreffend bis zu dem, was die Chemiker Atome nennen. Und da zeigt es sich natürlich, dass man Abermilliarden von verschiedenen Molekülen zurückführen kann auf letztlich 92 in der Natur vorkommende Elemente. Und die Quantentheorie hat uns dann sozusagen ermöglicht zu verstehen und sogar zu berechnen, warum eben zum Beispiel aus so vollkommen verschiedenen Gasen wie Wasserstoff und Sauerstoff, wenn man die zusammenbringt, etwas vollkommen anderes mit vollkommen anderen Eigenschaften entstehen kann, nämlich Wasser. Ja, die Quantentheorie zeigt uns also, dass dann ein Wassermolekül etwas vollkommen anderes ist als Sauerstoff und Wasserstoff. Und dass das Wassermolekül vollkommen andere Eigenschaften hat als die Moleküle, die man aus Wasserstoff haben kann alleine oder aus Sauerstoff haben kann alleine. Das heißt also, dass da Neues entsteht und dieses einfache Werden geht also sozusagen bis zu den Atomen der Chemie eigentlich recht gut. Das liegt daran, dass das alles letztlich elektromagnetische Wechselwirkung ist, und das ist im Verhältnis noch eine relativ schwache Wechselwirkung, sodass bei dieser Wechselwirkung keine neuen Ladungsträger erzeugt oder vernichtet werden. Also in keiner chemischen Reaktion entsteht ein Elektron oder wird ein Elektron vernichtet. Mhm. Wenn sie jetzt kleiner werden, dann müssen sie sehr viel Energie aufwenden. Das ist vielleicht aus der, vom Licht her bekannt. Man weiß also sozusagen, dass rote Strahlung der Haut gar nichts schadet. Und wenn sie aber Ultraviolettstrahlung haben, dann hat die so viel Energie und eine so kleine Wellenlänge deswegen, dass sie dann zum Beispiel im Hautzellen schädigen kann. Das heißt also, seit Max Planck wissen wir, je mehr Energie so ein Quantensystem hat, desto kleiner ist die charakteristische Ausdehnung. Und das gilt also nicht nur für Licht, das gilt also auch für materielle Körper. Und das heißt also, je kleiner, desto mehr Energie. Und dass aber mehr Energie gleichzeitig weniger Komplexität bedeuten soll, das ist absurd und das gilt auch nicht. Und was die Quantentheorie jetzt neu zeigt, ist, dass diese Vorstellung von Teilchen, die bis zu den Atomen noch einigermaßen begründet ist, immer weniger sinnvoll ist. Also die Quarks, die Sie vorhin ansprachen, da könnte man sagen, das Einzige, was wir über die Quarks mit Sicherheit wissen, ist, dass es die nicht gibt, nämlich in dem Sinne, dass es prinzipiell unmöglich ist, ein Quark als freies Objekt in Raum und Zeit vorzuführen. Mhm. Ein Quark zu isolieren, vergleiche ich immer gern mit der Aufgabe von einem Gummiband, ein Ende so abzuschneiden, dass man nur das Ende hat und kein Stückchen vom Band. Klar, das geht nicht. Wir kennen das schon lange in der Physik. Wenn Sie einen Magneten zerbrechen, um einen Nordpol alleine zu haben, dann weiß man, an der Bruchstelle entsteht ein neuer Nord- und ein neuer Südpol. Sie kriegen dann zwei kleine Magnete, aber niemals einen Nordpol alleine. Trotzdem haben natürlich die Magnetpole als Strukturen wichtige Eigenschaften. Wir könnten den Magneten nicht verstehen ohne diese beiden Pole. Genauso kann man ohne die Quarks die Struktur des Protons und des Neutrons nicht verstehen. Das heißt, die Quantentheorie zeigt, es gibt Strukturen, die reale Wirkung erzeugen, die man aber dann nicht mehr als Teilchen in Raum und Zeit vorführen kann. Mhm. Wir sprachen vorhin über die Elektronik. Die Atome in einem festen Körper, in einem Halbleiter oder in einem Leiter, sind im Prinzip fest angeordnet. Und dann können die Atomkerne im Prinzip um ihre Ruhelage hin und her schwingen. Das nennt man Schall. Also wenn Sie an so einen festen Körper klopfen, dann schwingen, dann wackeln die Atomkerne hin und her. Und da sie positiv geladen sind, beeinflusst das das Verhalten der negativ geladenen Elektronen. Und wenn man das jetzt sauber quantentheoretisch beschreibt, muss man diese Schallschwingungen quantisieren. Und das nennen die Physiker Phononen, von Phonon der Schall. Und ohne diese Phonon-Elektron-Wechselwirkung wäre die ganze Elektronik völlig unmöglich. Aber dass sie das Wackeln der Atomkerne im Festkörper nicht im Vakuum vorführen können, ist evident. Das heißt, die Phonons sind reale Strukturen, die Wirkung erzeugen, die aber nur der Möglichkeit nach existieren, aber nicht als reale Teilchen. Genauso die Quarks sind reale Strukturen, die Wirkung erzeugen, aber nicht als Teilchen, als Objekte vorgeführt werden können. Und das ist das Neue, was uns die Quantentheorie lehrt. Und was uns eigentlich im Alltag vollkommen evident ist, also wenn Sie die Quantentheorie, die ganze Mathematik gut verstanden haben, dann kann man sie so erklären, dass sie auch dem Normalbürger verständlich werden. Es gibt zwei Grundprinzipien, die die Quantentheorie unterscheiden von der vorhergehenden Physik. Das erste wäre, ein Ganzes ist sehr oft mehr als die Teile, in die man es zerlegen kann. Mhm. Und das andere ist, und das ist uns im Alltag auch evident, nicht nur die Fakten der Vergangenheit erzeugen jetzt Wirkung, sondern auch die künftigen Möglichkeiten erzeugen jetzt schon Wirkung. Für uns Menschen ist das evident. Unser Handeln wird nicht nur von den vergangenen Fakten, sondern auch von den erwarteten Möglichkeiten beeinflusst. Und die Quantentheorie zeigt, das gilt bereits schon in der unbelebten Natur. Also für das Verhalten von Elektronen zum Beispiel.
Wenn ich da wieder nachfragen darf, weil das scheint mir doch sehr grundsätzlich und eigentlich, wenn man es ernst nimmt, erschütternd zu sein, was Sie hier sagen. Das Erste, und wir haben das ja auch in der Ankündigung zu dieser Sendung kurz in einem Zitat von Ihnen angeführt, wo Sie schreiben, Quantentheorie zu verstehen, ist zu verstehen als notwendige Selbstkorrektur einer Wissenschaft, die bis dahin die Welt letztendlich in unveränderliche Fundamentalobjekte zerlegen wollte und die damit den Beziehungscharakter der Wirklichkeit leugnen muss, die eine Ganzheit mehr sein lassen kann als die Summe der Teile. Da kommt in unserer Weltwahrnehmung, Sie haben es ja jetzt in anderen Worten wiederholt, schon etwas ins Schwimmen, weil im Prinzip sagen Sie, die Art und Weise, wie wir Welt sehen, nämlich dass es da getrennte Einzelteile gibt, die hier eine gewisse Unabhängigkeit haben, stimmt eigentlich so nicht. Eigentlich ist das Einzelne immer nur aus dem Ganzen heraus, auch ein Einzelnes, wenn ich das mal so hinstellen darf. Da wird unser Alltagsverständnis von Einzeldingen schon auf eine sehr eigentümliche Art und Weise in Frage gestellt. Das Zweite ist natürlich noch viel verblüffender, weil Sie gesagt haben, dass in unserem Alltagsverständnis ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass die Zukunft die Gegenwart beeinflusst. Und ich nehme an, dass Sie das so gemeint haben, wenn ich eine gewisse Zukunftserwartung habe, als Einzelner, dann hat es einen Einfluss auf meine gegenwärtige Handlung.
Richtig.
Und das ist einleuchtend, ja, und da stimme ich auch zu, das ist Alltagsverständnis. Wenn Sie
Ja.
aber jetzt sagen, das trifft auch auf der Quantenebene zu, dann sagen Sie ja implizit mit, dass auf der Quantenebene etwas ist, das eine Erwartung von Zukunft haben kann. Das kann ich mir zumindest nicht anders als Bewusstsein vorstellen, weil eine mathematische Struktur oder wie auch immer kann ja keine Haltung haben dessen, was kommen könnte. Anders kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die Zukunft die Gegenwart beeinflussen kann. Da kommt unsere ganze Vorstellung von Zeit, von Gegenwart, von Vergangenheit und Zukunft und auch von dieser linearen Entwicklung, also dass Ursache und Wirkung in eine Richtung gehen, hier doch ziemlich ins Schleudern. Oder würden Sie sagen, dass ich Sie da missverstanden habe?
Ich würde es ein kleines bisschen anders formulieren.
Okay.
Das eine ist, die Quantentheorie ist sozusagen die Physik der Möglichkeiten. In der Physik werden Möglichkeiten oder wurden Möglichkeiten auch schon früher behandelt, aber da war es natürlich so, dass sich die klassische Physik, wenn sie von Möglichkeiten spricht, immer auf mangelndes Wissen beruht. Also das war in der Thermodynamik so, dass man also sagte, wir wissen gar nicht, wie die Atome in einem Gas, was die konkret machen. Und dann sagen wir, sie haben die Möglichkeit, dies und jenes zu tun, und daraus kann man dann Statistik machen und irgendwas ausrechnen. Das wäre also sozusagen die Möglichkeit, mit der die klassische Wahrscheinlichkeitsrechnung arbeitet. Man hat sozusagen die Vorstellung, im Prinzip ist alles faktisch, aber wir wissen es nicht. Und unser Unwissen bedeutet also, dass wir dann von den unbekannten Fakten überrascht werden und deshalb mit Möglichkeiten rechnen müssen. Die Quantentheorie ist anders. Die sagt, jetzt liegt die Zukunft noch nicht fest. Jetzt gibt es Möglichkeiten und Möglichkeiten, reale Möglichkeiten, also solche, die Wirkung erzielen können, beziehen sich sozusagen auf das, was noch nicht faktisch ist. Das heißt also, die Möglichkeiten, von denen die Quantentheorie spricht, sind solche, die jetzt reale Wirkung erzielen können, so wie ich eben, wenn ich eben ein Banker bin und an der Börse spekuliere, Möglichkeiten jetzt wahrnehme, die meiner Meinung nach existieren und dann richte ich mein Handeln danach. Also es ist so, die Quantentheorie oder Quantenobjekte reagieren auf Möglichkeiten. Und das setzt natürlich kein Bewusstsein voraus. Also ich würde sozusagen den LM Bewusstsein wirklich sprachlich reservieren auf Vögel und Säuger und vielleicht auch schon Kraken oder sowas. Aber ich hätte schon Riesenprobleme, sozusagen einen Fadenwurm mit Bewusstsein oder einen Pilz oder eine Pflanze mit Bewusstsein zu vertreiben. Die haben natürlich Empfindungen, die können auf die Umwelt reagieren, weil alles Leben auf Information auf der Umwelt reagieren muss, sonst wäre es kein Leben. Aber Bewusstsein würde ich eigentlich reservieren für relativ hochentwickelte Tiere. Und vor dem Leben würde ich das Wort Bewusstsein überhaupt nicht gern verwenden wollen, weil das dann eigentlich dann nur zwingt, die Unterscheidung zwischen lebendigen, bewusstseinsfähigen Formen und unbelebten einen neuen Begriff einzuführen. Und wir haben ja mit dem Bewusstsein einen Begriff, der die Unterscheidung sehr gut erlaubt. Also Quantensysteme können auf Möglichkeiten reagieren und nicht nur auf Faktisches. Das ist wichtig.
Das finde ich, wenn ich dann wieder nachfragen darf. Ich kann das sehr gut verstehen, was Sie geschildert haben, auch dass es sinnvoll sein mag, einfach diesen Bewusstsein für etwas zu reservieren, dass wir eben zumindest ab den Säugetieren als Bewusstsein hier wahrnehmen. Ja. Aber doch bleibt mir die Frage, und ich würde sie gerne Ihnen noch mal stellen, um einfach zu sehen, ob es hier eine Auflösung gibt. Das, was Sie hier beschreiben, dass eine Möglichkeit eine Gegenwart beeinflusst, kann ich mir laienhaft nur vorstellen, wenn es in der Gegenwart etwas gibt, das sich, und Sie verzeihen, dass ich die Sprache Sie verwende, mir fällt jetzt keine andere ein, dass sich in der Gegenwart etwas dieser Möglichkeit bewusst ist. Ich sehe keine andere Möglichkeit dieses Einflusses, ohne dass in der Gegenwart irgendetwas...
Ja. Schauen Sie, Sie können einfach sich klar machen, Möglichkeiten erzeugen Wirkungen.
Okay.
Das heißt, Sie müssen gar nicht wissen, wie die Möglichkeiten sind. Sie spüren es einfach. Genau. Sie müssen auch nicht wissen, was Schwerkraft ist. Sie spüren es einfach. Wenn Sie stolpern, fallen Sie hin. Dazu brauchen Sie keine Wahrnehmung. Es passiert Ihnen einfach. Und dass jetzt schon Möglichkeiten Wirkung erzeugen können, das ist eben genau das, was die Quantentheorie zeigt. Und Lebewesen sind eben Systeme, die immer und jederzeit und in allen Organisationsstufen immer instabil sind, sodass da sozusagen auch beliebig kleine Wirkungen ausreichen, um makroskopische Effekte zu erzielen. Also dass ein Mensch durch Worte beeinflusst werden kann, ist ja eigentlich, wenn man sozusagen nur die Materie als Realität ansieht, vollkommen unverstehbar. Also die Energieübertragung, weil sie irgendein Wort hören, ist ja so minimal. Und es kommt ja gar nicht auf das Hören an. Wenn sie es lesen, kann der gleiche Effekt entstehen. Es kommt also wirklich nur auf die Information an. Und das ist praktisch von der Energie her unterhalb jeder Nachweisgrenze. Das heißt also, dass also Möglichkeiten Wirkung erzielen, das setzt nicht voraus, dass da ein Bewusstsein da ist, sondern das ist einfach die Struktur, die die Quantentheorie uns aufgezeigt hat, die in der ganzen Natur existiert. Aber natürlich ist es klar, wenn Sie einen Stein anbrüllen, dann wird er überhaupt nicht darauf reagieren.
Aber würden Sie sagen...
Oder Hund schon.
Aber würden Sie sagen, wenn Sie sagen, Bewusstsein kann man das nicht nennen, aber würden Sie dem zustimmen, dass da etwas ist, wo diese Möglichkeit landet, also dass in Kontakt mit dieser Möglichkeit kommt?
Es ist alles letztlich Protypusis und das heißt Information, bedeutungsfreie Information kann auf bedeutungsfreie Information wirken. Okay. Und insofern ist das schon richtig. Ich würde eben nur gern mit dem Begriff des Bewusstseins sparsam umgehen, weil wir sonst wieder die Unterscheidung zwischen bewusstseinsfähigen und nicht bewusstseinsfähigen Objekten wieder neu einführen müssten. Denn das gibt es ja offensichtlich offenbar, das sehen wir jederzeit.
Aber würden Sie dem zustimmen, dass, auch wenn man das so vorsichtig formuliert, wie Sie es formulieren, dass das unser alltägliches Weltverständnis doch in gewisser Weise in Frage stellt. Also dass es hier einfach ein Weltverständnis auch von der Linearität, von Kausalität, wie sie in der klassischen Physik in der Zeitrichtung immer dargestellt, dass das so quantenmechanisch nicht haltbar ist.
Also ich würde sagen, es wird ergänzt. Sozusagen fürs Praktische, wenn Sie einen Nagel in die Wand schlagen wollen, müssen Sie sozusagen den Hammer nehmen und den Nagel und dann arbeiten Sie so, ohne weiter drüber nachzudenken. Mhm. Aber dass es sozusagen unter Umständen mehr gibt, ja, mhm. dass also Beziehungen zwischen Menschen anders sind als Beziehungen von mir zu einem Hammer und einem Nagel, mhm. Das ist da und dass sozusagen dieses einfache Weltverständnis ergänzt und erweitert werden muss, mhm. mit dem Blick darauf, dass es in manchen Fällen sehr wichtig ist zu sehen, dass es tiefere Zusammenhänge gibt, mhm. die eben nicht so einfach sind wie Hammer und Nagel.
Ja.
Ich denke mal, das ist wichtig, dass man das sieht,
ja.
dass also der Mensch mehr ist als nur ein Haufen Zellen oder sowas.
Ja. Das ist sehr spannend. Ich finde es ja auch sehr spannend, dass Sie Ihre Bücher gemeinsam mit Ihrer Frau schreiben, weil das ist ja eine interessante Ergänzung. Sie sind Physiker, Ihre Frau ist Psychotherapeutin.
Und im ersten Beruf Tierärztin.
Und
sie bringt also das medizinische und das psychologische Wissen ein. Sonst könnte man natürlich, das, was wir da machen, ist eigentlich das Interdisziplinärste, was man sich überhaupt ja. vorstellen kann. Das kann man sozusagen als Einzelner wahrscheinlich nicht. Und wir haben eben das Glück, dass wir miteinander arbeiten können und miteinander arbeiten. Und anders wäre das gar nicht möglich.
Ja.
Und dadurch kommt sozusagen diese ganze Breite dessen, was man überdecken muss. Und philosophisches Interesse haben wir alle beide.
Mhm.
Und wenn das nicht zusammenkäme, dann ging es gar nicht. Aber
absolut.
Sie haben recht. Das ist wichtig, dass man sozusagen auch diese Sachkenntnis der ja. Psychologie und der Medizin mit dabei hat.
Ja. Weil ich würde da etwas, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, ein wenig befragen. Sie haben gesagt, dass diese Erkenntnisse der Quantenphysik, wie Sie gerade geschildert haben, pragmatisch eigentlich irrelevant sind.
Moment, das hängt darauf an, wie weit die Pragmatik geht.
Eben, ja, darauf auch wollte ich hinaus, aber sagen Sie nur, bitte.
Ja, ich meine sozusagen, wenn Sie nachher in die Wand schlagen oder wenn Sie mit dem Auto fahren oder sowas, beim Autofahren denken Sie auch nicht drüber nach, wie die ja. elektronische Steuerung ist. Und wenn wir miteinander telefonieren, denken wir beide nicht darüber nach, was die Halbleiter im Telefon mhm. und die Photonen der elektromagnetischen Strahlung tun und sowas.
Mhm.
Aber wenn es sozusagen um den Sinn des Lebens geht, spätestens mhm. dann kommt man eben nicht mehr dran vorbei, dass die Welt eben nicht mit diesen bildkleinsten Teilchen erschöpfend und zutreffend mhm. beschrieben werden darf.
Ja. Weil es gibt ja dieses praktische Bild, um Ihren Vergleich zu benutzen. Wenn man alles als einen Nagel sieht, dann ist natürlich für alles der Hammer die Antwort.
Ja, ja.
die Pragmatik ist einerseits, hört ja auf, wie Sie gesagt haben, wo man nach dem Sinn des Lebens fragt, aber es ist ja auch legitim zu fragen, dass viele der Probleme und der Krisen, die wir haben, von der tiefen Ökologie bis zur Psychosomatik, auch mit diesem Weltverständnis zu tun haben und vielleicht auch mit diesem Weltmissverständnis zu tun haben. Und insofern all das, was Sie sagen, wir sind hier nicht so getrennt. Diese Subjekt-Objekt-Trennung, die wir so leichtfüßig aufstellen, die funktioniert ganz nicht, dass das sehr auch alltagsrelevant wird, im Kleinen, also im Psychosomatischen bis im Großen, zur Frage, wie wir die Ökologie unserer Erde und die Ökologie des Kosmos hier irgendwie als Gattung auch berücksichtigen können.
Haben Sie vollkommen recht, gerade die Psychosomatik. Ich meine, ich weiß es natürlich auch durch das, was mich meine Frau belehrt, wahrscheinlich gibt es ja überhaupt keine Erkrankung, wo sozusagen nur der Körper und nicht die Psyche betroffen wäre, sondern dass auch die Heilungsprozesse hängen mit davon ab, wie dieses Zusammenspiel ist, wenn man schon das künstlich trennt in Körper und Psyche. Und es ist natürlich so, dass die ganzen psychosomatischen Erscheinungen waren ja lange Zeit in der Medizin im Prinzip doch sehr unterbelichtet oder belächelt worden. Wir haben auch ein großes Kapitel über Placebo zum Beispiel in unserem Buch. Das ist ja noch spannender, dass Sie also ohne ein Atom eines Wirkstoffs Heilungserfolge erzielen, die sich von einem Einsatz einer chemischen Substanz nicht unterscheiden. Das heißt also, diese Dinge, dass also Information wirksam wird an Lebewesen, die kommt ja dann in gerade in diesem Medizinbereich Psychosomatik und Placebo ganz deutlich zum Tragen. Und wenn man so tut, als würde es nur die Atome geben, dann kann man das alles nicht verstehen. Und der Beziehungscharakter der Wirklichkeit ist natürlich auch etwas, was uns sozusagen auch in unserer Umwelt mehr oder weniger stark betrifft. Und wenn wir meinen, sozusagen das Ziel des Lebens besteht darin, möglichst große Menge an Kapital anzuhäufen, dann vergessen diejenigen, die das als Sinn ihres Lebens ansehen, dass sie davon nichts mitnehmen können. Also die Strukturen in unserer Welt sind ja eigentlich auch so, dass wir aufwachen müssen und schauen, ob wir mit dem Handeln, was wir tun, nicht unseren Kindern und Enkeln die Existenzgrundlage entziehen oder zumindest sehr erschweren. Und das sind Dinge, die sicherlich, wenn man nur das Materielle als Realität ansieht, als alleinige Realität, viel schwerer zu packen sind, als wenn man sieht, der Beziehungscharakter der Wirklichkeit ist eben etwas, was uns nicht nur zwischen Körper und Psyche betrifft, sondern insgesamt und überhaupt.
Absolut. Jetzt würde ich gern die Fragerichtung umdrehen. Es gibt ja viele, die sagen, ja, das stimmt ja alles mit der Quantenphysik, das stimmt auch mit dieser Unschärferelation, oder mag stimmen, die wenigsten sind ja wirklich in der Lage zu sagen, ob es stimmt oder nicht stimmt, sondern wir müssen einfach denjenigen, die hier nachrechnen können, vertrauen. Aber man hat dieses Vertrauen in die Physiker, die das nachrechnen können, das ist auf der Ebene Wirklichkeit, und da kann wirklich auch sozusagen der Beobachter vom Beobachteten nicht mehr so getrennt werden, das ist alles okay, aber das ist alles nur Quantenrealität. Für unsere Alltagsrealität, in der wir als Menschen, als Gattung, als Menschheit leben, ist es eigentlich sekundär. Da kommen wir mit einem ganz normalen mythischen Weltbild aus. Das heißt, es ist zwar nett und interessant, was hier in der Quantenphysik hier beschrieben wird, aber das ist eigentlich nur Fantasterei, das irgendwie in die Nicht-Quantenrealität herauszuholen und dann aus allen irgendwelche Quantenheilungen und Quanten dies und Quanten jenes zu machen. Und das ist ja auch teilweise berechtigt. Es gibt auch eine gewisse Quanteninflation. Ja. Was wäre hier Ihr Argument, wo Sie sagen, oder stimmt es überhaupt, dass das, was die Quantenphysik hier vor über 100 Jahren doch eine Erkenntnisrevolution gebracht hat, dass das unser Weltverständnis als Gattung, als Kultur eigentlich tief beeinflussen sollte? Hat das Konsequenzen? Soll das Konsequenzen haben? Und wenn ja, welche?
Ja, also das ist eine ganze Reihe von Fragen. Ich hoffe, ich kriege sie bei allem aufeinander.
Das erste
wäre erstmal, Quanten und alle die zusammenhängenden Begriffe sind keine geschützten Markennamen. Jeder kann sie für sich verwenden. Und da gibt es natürlich eine große Reihe. Sie sprachen das kurz an, von Phänomenen, wo das Wort Quanten drin draufsteht und eigentlich Quatsch drin ist oder eventuell sogar noch Schlimmeres. Also das ist nicht geschützt, das muss man wissen. Und als Physiker ärgert man sich dann über diesen oder jenen Scharlatan, der das Wort Quanten verwendet, wo es eigentlich nur darum geht, irgendwelche Geschäftsinteressen durchzusetzen. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, Sie fingen an mit der Unschärferelation, da kann ich Sie trösten, die gibt es nicht. Sondern okay. Es gibt eine Unbestimmtheitsrelation, und das ist natürlich etwas anderes.
Okay.
Unschärfe, wenn ein unscharfes Messer da ist, dann taucht das nichts. Wenn Sie hören, die Theorie hat mit Unschärfe zu tun, dann denken natürlich viele, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist ein Vorurteil, was bis heute auch bei vielen Physikern existiert. Quantentheorie, und dann, wenn man dieses Wort hört, kann man überhaupt nicht mehr verstehen. Quantentheorie kommt erst dann ins Spiel, wenn es sehr genau wird. Erst wenn es extrem genau wird, merken wir etwas von den Quanten. Und Unschärfe ist eigentlich ein Mittel, das zu verhindern. Also erst wenn es extrem genau wird, merken wir, dass es Quantenphänomene gibt. Solange 5 Grad sind, merken wir von der Quantenrealität eigentlich nichts. Das heißt also, erst wenn man sehr genau wird, brauchen wir die Quanten. Und das erste Mal, wo man überhaupt sehr genau werden musste, war im Bereich der Atome. Deshalb gibt es bis heute die irrtümliche Vorstellung, Quantentheorie sei Mikrophysik. Im Kleinen muss man immer genau sein. Das heißt, dort können Sie ohne Quanten überhaupt nichts machen. Im Großen gibt es manchmal Situationen, wo Sie genau werden müssen. Und dann haben Sie Quantenphänomene vollkommen unabhängig von der Größe des Systems. Das ist also auch etwas, was sozusagen noch nicht genug realisiert worden ist. Ich sprach vorhin davon, Lebewesen sind auf allen Existenzstufen instabil. Ja, Lebewesen sind also Systeme, die Physiker sagen, fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht. Das heißt, das sind Fließgleichgewichte, die eigentlich so wie Wolken immer oder wie Wirbel im Strom immer wieder sich auflösen würden. Aber Lebewesen sind eben solche instabilen Strukturen, die durch eine Informationssteuerung sich selber stabilisieren. Das heißt also, Lebewesen sind auf allen, von der Zelle bis zum ganzen Lebewesen immer instabil. Deshalb ist ein Lebewesen immer etwas, was auch sterben kann. Während ein Stein nicht sterben kann, der kann stabil sein. Der verwittert eventuell auch, aber über Jahrzehntausend. Aber Lebewesen können also irgendwann mal aufhören. Dann werden sie sozusagen, dann zerfallen sie. Und sie stabilisieren sich durch eine kluge Informationsverarbeitung. Das fängt bei den Bakterien an und geht dann weiter bis zum Menschen. Auf allen Stufen ist sozusagen immer Aufnahme von Informationen aus der Umgebung und kluges Reagieren darauf, und diejenigen, die eben sozusagen falsch reagieren, die scheiden aus der Evolution aus, und diejenigen, die sozusagen im Sinne ihrer Existenzbewahrung reagieren, können länger in der Evolution bleiben. Das heißt also, die sind immer instabil, und instabile Systeme, die haben etwas, was man in der Chaostheorie Bifurkationspunkte nennt. Das heißt, ein solches System kommt, wenn Sie es mit der klassischen Physik berechnen, an eine Stelle, wo im Prinzip ein Sandkorn auf einer Rasierklingenschneide liegt und dort für alle Zeit liegen bleiben muss. Das ist sozusagen die Mathematik des Chaos, die sagt, also es gibt einen ausgezeichneten Bewegungszustand, der dann genau auf dieser Schneide stecken bleibt und weder rechts noch links geht. Aber dann kommt die Quantentheorie und sagt, so etwas mit einem ganz scharfen Ort und mit der Geschwindigkeit exakt null, das kann es aufgrund der Unbestimmtheitsrelation nicht geben. Dass ein scharfer Ort und eine genaue Geschwindigkeit ein logischer Widerspruch ist, das weiß man eigentlich seit 2.500 Jahren, als Zenon, dieser antike Philosoph, diesen Widerspruch des bewegten Pfeiles formuliert hat. Ein scharfer Ort ist ein Punkt. Eine Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit. Das heißt, eine Geschwindigkeit ist nur definiert über eine Strecke. Und eine Strecke ist natürlich niemals ein Punkt. Und der Trick von Leibniz und Newton war, zu sagen, wir machen die Strecke so klein, dass wir sie von einem Punkt nicht unterscheiden können. Und dann können wir so tun, als ob es einen scharfen Ort und eine scharfe Geschwindigkeit geben würde. Quantentheorie ist so genau, dass sie sagt, diese Trickserei, wenn man sehr genau wird, geht nicht mehr. Das heißt, die klassische Physik beruht im Prinzip sozusagen auf diesem Trick, dass man eine Strecke so klein machen kann, dass sie von einem Punkt nicht unterschieden werden kann. Aber das, Sie merken schon an der Formulierung, entweder ist es eine Strecke oder es ist ein Punkt. Aber sozusagen pragmatisch kann man so tun, als ob es das gäbe. Und die bisherige Physik lebt also mit dieser Illusion, das gäbe es. Und die Quantentheorie sagt, das ist unbestimmt. Entweder man hat einen guten Ort oder eine genaue Geschwindigkeit oder man hat einen ungefähren Ort und eine relativ gut bestimmte Geschwindigkeit. Das ist eigentlich das, was der Zenon damals schon formuliert hat und was eigentlich das Natürliche ist. Bloß wir haben uns 300 Jahre seit Newton und Leibniz daran gewöhnt, mit der Differential- und Integralrechnung mit diesen Dingen so genial umzugehen, dass man dann vergisst, dass dass es eigentlich nicht geht. Und da kommt sozusagen die Quantentheorie zum Tragen und hilft uns, wenn es sehr genau wird. Und das sehr Genaue kann eben auch bei makroskopischen Systemen passieren. Dann muss man auf die Quanteneinsicht zurückgreifen. Solange wie es nicht genau ist, reicht das andere.
Aber Sie haben jetzt was sehr Spannendes gesagt, oder zusammengebracht. Nämlich die Relevanz der Quantentheorie für, ich sag, für Zusammenhänge, wo es sehr genau sein muss.
Ja, das ist richtig.
Mit der Tatsache, dass Lebewesen, also Makrolebewesen wie wir, sehr instabile Gebilde sind, die informationslabile Gleichgewichte herstellen. Und Sie haben hier einen Zusammenhang hergestellt, dass es in dieser Labilität oft auf sehr genaue Zusammenhänge ankommt, wo sie große Unterschiede entwickeln können. Das heißt, hier ist die Relevanz der Quantentheorie, die für etwas Feins Genaues zuständig ist, aufgrund der Labilität solcher labilen Gleichgewichte, wie wir sind, relevant für uns und damit auch für das gesamte Leben auf diesem Planeten, im Universum überhaupt. Also hier ist die Verbindungsstelle, wo die Einsicht der Quantentheorie nicht nur sagen auf der Quantengröße wichtig ist, sondern eigentlich für die Gesamtheit des Kosmos.
Zumindest erstmal bis sozusagen von den Bakterien bis zu den Menschen und Elefanten oder Walfischen, wenn sie also große Lebewesen haben wollen. Oder ja, das wäre sozusagen das eine. Dass also diese instabilen Existenzformen, die wir Leben nennen, dass die nur verstanden werden können, wenn wir die Quantenaspekte mit berücksichtigen. Mhm. Weil das einfach Verarbeitung von Quanteninformation ist, die das Leben vom Nichtbelebten unterscheidet. Sie haben natürlich recht, letztlich geht es dann mit hinaus bis auf den Kosmos, weil letztlich eigentlich die kosmischen Strukturen im Ganzen letztlich nur über die Quantentheorie auch verstanden werden können. Also aus der Quantentheorie der Protohypothesis folgt eine Kosmologie und aus der kann man dann zum Beispiel die Einsteinschen Gleichung herleiten, die Gravitationswirkung beschreiben.
Jetzt hätte ich natürlich noch einige Folgefragen dazu. Es sind aber mittlerweile schon einige E-Mail-Fragen bei uns angelangt. Aha. Und ich möchte gern die verbleibende Zeit auch dafür nutzen, auf diese Fragen eingehen zu können. Wenn ich da einfach eine Frage vorlesen darf, da schreibt eine Hörerin, sehr geehrter Herr Görnitz, Sie sagten gerade fast nebenbei, dass wir die materielle Welt, die wir schaffen, nicht mitnehmen können. Mir ist da plötzlich deutlich geworden, wenn ich die Bedeutung der Quantenphysik für uns Menschen ernst nehme, ist doch eigentlich die Aufgabe von uns Menschen, Bewusstsein weiterzuentwickeln. Das meint zum Beispiel die Unendlichkeit der Möglichkeiten tiefer zu verstehen und die Offenheit, dass nichts stabil ist, besser in mir halten zu können. Weil je mehr Möglichkeiten ich halten kann, je mehr kann sich entwickeln. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, würde ich dazu sagen. Sehr schön. Ich finde das prima formuliert.
Ich darf gleich mit einer anderen Frage anschließen, auch von einer Hörerin, die sagt, lieber Herr Professor Görnitz, was Sie beschreiben, hat aber auch etwas Revolutionäres. Die Idee, dass Wirkungen realer sind als Subjekte oder Objekte, von welchen diese Wirkungen auszugehen scheinen. Es gibt also Teile, die eine Wirkung haben, die keine Objekte sind. Für Quanten erscheint es annehmbar, aber ins Leben übertragen könnte es doch bedeuten, dass zum Beispiel kosmische oder astrologische Wirkungen wissenschaftlich haltbar sein könnten. Stimmt das? Was würde dann das Kriterium für ein Dasein, wenn ihr Dasein keines ist? Wie definiert man die Existenz von möglichen Wirkungen?
Also dass sozusagen unsere Gedanken keine Objekte sind, die man vor sich hinstellen kann, glaube ich, leuchtet jeden ein. Dass aber unser Handeln ganz wesentlich durch unsere Gedanken bestimmt wird, das wäre zum Beispiel die Wirkung von etwas, was nicht als Objekt in Raum und Zeit vorgeführt werden kann. Ja, also sozusagen das, was wir denken und fühlen, bestimmt ja weitgehend unser Handeln. Aber wir können das Denken und Fühlen nicht vor uns hinstellen, wie wir zum Beispiel einen abgeschnittenen Fingernagel vor uns auf den Tisch legen könnten. Das wäre sozusagen etwas Objekthaftes, Aber unsere Gedanken können wir zwar auf Papier schreiben, aber dann sind es nicht mehr unsere Gedanken, sondern es ist sozusagen der Text, den wir aufgrund unserer Gedanken formuliert haben. Es ist dann schon wieder was anderes. Es ist nicht mehr das, was wir gedacht haben. In unseren Gedanken spielt immer noch das weiß jeder eigentlich, der mal versucht hat, etwas, was er denkt, aufzuschreiben, das dann im Geschriebenen, was faktisch geworden ist, ein großer Teil der Möglichkeiten, die in den Gedanken noch vorhanden waren, gar nicht mehr da sind. Fakten entstehen eben dadurch, dass Möglichkeiten nicht mehr existent sind, dass die verschwunden sind.
Spannend.
Deshalb sind also die Fakten weniger als die Möglichkeiten.
Eine Frage von einem Hörer, ich verstehe die Frage nicht ganz, aber vielleicht verstehen Sie die Frage. Könnten Sie etwas sagen zu Placebo-Effekten und physikalischem Hintergrund?
Also Placebo zeigt uns, dass Lebewesen auf bedeutungsvolle Informationen unter Umständen in gleicher Weise reagieren können wie auf die Zuführung von Molekülen in Form eines Medikamentes. Ja, wir haben ja, Placebo-Effekt heißt ja, Sie kriegen eine Pille, wo nichts drin ist von dem Wirkstoff, der eigentlich sozusagen etwas bewirken soll. Sie kriegen also irgendwie ein gepresstes Zuckerkügelchen oder irgendetwas anderes, wo jeder normale Toxikologe sagen würde, da ist überhaupt nichts drin, außer etwas Wirkungslosen, also Zucker oder Mehl oder irgend sowas. Und trotzdem können also Placebo, ich habe mal gehört von diesem Hirnforscher Heinz, der meinte, bei den Antidepressiva sei etwa 50% Placebo-Wirkung. Das heißt also, in vielen Fällen ist Placebo genauso wirksam oder der Placebo-Effekt kann genauso viel bewirken wie die Gabe eines chemischen Medikamentes. Also, dass also Information, der Patient und der Arzt sozusagen wissen, hier soll etwas eine Heilung bewirken und diese bedeutungsvolle Information kann dann in einem Menschen etwas hervorrufen, was den gleichen Effekt bewirkt wie die Gabe eines Antibiotikums oder irgend sowas ähnliches. Und das kann man sozusagen ohne diese Quanteninformation überhaupt nicht erklären.
Sehr spannend. Man könnte ja jetzt Ihre zwei Antworten zusammenfassend ja dann Placebo auch mit dem Begriff belegen, Placebo ist eigentlich nichts anderes als ein Möglichkeitsträger.
Ja, also ein Träger von möglicher Quanteninformation.
Und insofern eine ganz spannende
Sache. Und zwar bedeutungsvolle. Es muss bei dem Empfänger eine Bedeutung hervorrufen können. Wenn diese Bedeutung nicht erzeugt werden kann, dann wirkt das natürlich überhaupt nicht.
Und ist insofern eine Bestätigung all dessen, wo dann eben Bedeutungen, also oder bedeutende Möglichkeiten, um es konkret zu fassen, die ja nicht gegenwärtig, sondern zukünftig sind, also auf etwas Zukünftiges verweisen, hier Gegenwart beeinflussen. Und das ist ja das Grundargument, das Sie verwenden.
Ja, also die Möglichkeiten sind ja jetzt schon.
Ja.
Aber sie sind natürlich noch nicht faktisch. In dem Moment, wo eine von diesen Möglichkeiten zu einem Faktum wird, dann ist dieses Faktum bereits Vergangenheit. Ich meine, wir trennen ja im Prinzip unser Zeitempfinden dadurch, dass wir zwischen vor und nach einem Ereignis unterscheiden. Solange wie gar kein Ereignis stattfindet, zum Beispiel in einer tiefen Meditation oder auch in einem sehr glückhaften Augenblick, solange sind wir in einer andauernden Gegenwart. Die Quantentheorie erfordert also unser Zeitverständnis doch sehr zu differenzieren. Quantensysteme befinden sich sozusagen, solange sie ein reines Quantensystem sind, in einer andauernden Gegenwart, ohne früher und später. Mhm. Und erst wenn sozusagen eine Ankopplung an die äußere Realität passiert, dann wird praktisch ein Faktum geschaffen, Möglichkeiten gehen verloren, neue können sich danach wieder entwickeln. Aber dadurch wird sozusagen ein Ereignis gesetzt und das gliedert die Zeit in Vorher und Nachher. Mhm. Und die Möglichkeiten sozusagen sind jetzt schon da, aber noch nicht faktisch sind. Wenn sie faktisch wären, das hatte ich ja gerade gesagt, dann würde damit sozusagen ein Umschlag in Vergangenheit gehen.
Jetzt habe ich noch eine Hörerfrage, Hörerinnenfrage.
Ja.
Sehr geehrter Herr Görnitz, danke für Ihre Darstellung. Sie machen einem die Quantenphysik nachvollziehbarer. Was würden Sie sagen, was bedeutet, dass Möglichkeit eine Wirkung erzielen kann, konkret für das alltägliche Miteinander von Menschen? Also offensichtlich kommen wir immer wieder zu dieser Fragestellung zurück, wie das wirklich alltagswichtig ist, was Sie hier als Quantenrealität ansprechen.
Also ich würde sagen, das eigentlich Spannende ist umgekehrt. Im Alltag ist es ja immer so, dass wir uns überlegen, was könnte sein, und danach richten wir unser jetziges Handeln. Ja, also ich überlege, könnte es regnen, und dann nehme ich einen Schirm mit, wenn ich glaube, es könnte regnen. Wenn ich glaube, es könnte nicht regnen, werde ich den Schirm zu Hause lassen. Das heißt also, dass die Möglichkeiten unser Handeln beeinflussen, das passiert ja immer und dauernd. Das für die viele Physiker ganz Verrückte ist, dass das, was im Alltag alltäglich ist, dass das eben schon im Bereich, sag mal, ein Elektron verhält sich an einem Doppelspalt anders, wenn es die Möglichkeit hat, unkontrolliert durch beide Spalten gehen zu können, der Möglichkeit nach, als wenn durch Kontrolle oder durch Verschließung diese Möglichkeit eingeschränkt wird. Also wenn Sie kontrollieren, durch welches Loch das Elektron geht, dann geht es nur durch eines. Und das merken Sie dann hinten, wenn Sie das den Versuch oft wiederholen, dann sehen Sie das, dass das verändert, wie bei den Kölner Heinzelmenschen. Ja, in dem Moment, wo diese, ich glaube, es war eine Schneidersfrau, gucken wollte, was die machen, dann kommen die nicht wieder. Also Kontrolle schränkt Möglichkeiten ein. Und das gilt eben, sagen wir schon, für Photonen oder für Elektronen. Und dass das sozusagen in der Mikrowelt und schließlich damit auch im Rest der Welt auch gilt, das ist das Neue an der Quantentheorie. Und das regt bis heute ganz viele Physiker auf. Einstein zum Beispiel und Schrödinger und Bell und ganz viele Leute haben sich daran geärgert, Feynman oder Hawking oder sowas. Die finden das alle relativ gruselig, dass die Quantentheorie zeigt, wie gruselig ihrer Meinung nach die Welt ist. Und ich finde es einfach wunderbar und klasse, dass es so ist. Anders wäre es eigentlich gruselig.
Das erlaubt mir auch, mit der letzten Frage noch einmal auf Ihr Buch zurückzukommen, auf Ihr kommendes Buch von der Quantenphysik zum Bewusstsein. Lassen Sie mich einfach die Frage stellen, was ist der neue Schwerpunkt, was Sie in dieses Buch hier reinbringen, was Sie hier sozusagen dazu veranlasst hat, gemeinsam mit Ihrer Frau noch ein Buch zu schreiben?
Also wir haben erstmal versucht, wirklich sozusagen den Weg bis zum Bewusstsein sehr gründlich zu gehen. In den vorhergehenden Büchern haben wir erst immer ganz viel Quantentheorie gemacht und wir hatten den Eindruck, viele der Leser kommen dann gar nicht so weit, dass sie bis zum Bewusstsein kommen. Jetzt haben wir es also umgedreht. Wir gehen also relativ stringent bis zum Bewusstsein und versuchen das ganz breit und gründlich zu erklären, um danach dann anschließend nochmal in den quantenphysikalischen und Evolutionsbereichen deutlich zu machen, wie sozusagen aus Sicht der Quantenphysik das nochmal verstanden und erklärt werden kann, was wir vorher schon deutlich gemacht haben. Und ich denke mal, dass das eigentlich eine leserfreundlichere oder leichter zu erfassende Herangehensweise ist, um einfach den Zugang zu ermöglichen. Denn schließlich ist es ja so, auch die Wissenschaftler sind in großen Bereichen, die von diesem Buch überdeckt werden, eben auch Laien. Und ich kenne diesen hübschen Satz, alle Menschen sind fast überall Ausländer und alle Wissenschaftler sind fast überall auch Laien. Wir haben also versucht, sozusagen für die Laien das so aufzubereiten. Es ist nicht ohne Anstrengung zu lesen, das ist klar. Wenn Sie sozusagen das schwierigste Problem der Philosophie und der Naturwissenschaft behandeln wollen, das geht nicht ohne Anstrengung. Aber wir hoffen eigentlich, dass wir es so geschrieben haben, dass wir es mit Vergnügen und doch mit erzielbarem Erfolg lesen kann.
Wann kommt das Buch heraus?
Der Verlag hat also jetzt, nachdem er uns 2 Monate lang wegen technischer Schwierigkeiten verschoben hat, jetzt den 26. Mai als Erscheinungstermin genannt. Und es ist ein fassbarer Preis, also unter 40 Euro. Das finden wir sehr schön. Für 860 Seiten ist das eine ganz gute Preis-Leistungs-Relation.
Absolut. Herr Görnitz, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, Sie haben uns sowohl die Quantenphysik als auch die Relevanz der Quantenphysik hier wieder näher gebracht. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, das man immer wieder bewegen muss. Weil, um wieder zum Anfang zurückzukommen, ich glaube, dass wir vielleicht noch wirklich nicht im breiten Maße verstanden haben, was hier vor 100 Jahren an unseren Grundlagen, an Weltvorstellung gerüttelt wurde in der Quantenphysik. Und Physiker wie Sie sind da wirklich immer dran, das auch wirklich sozusagen in die Kultur mit einzubringen. Und Ihr Buch ist ein Versuch. Und ich hoffe, auch diese Radiosendung war ein kleiner Versuch in diese Richtung.
Ich danke ganz herzlich Ihnen und auch den Hörern für die klugen Fragen. Es hat mir große Freude bereitet, mich mit Ihnen und mit Ihren Hörern zu unterhalten. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Einen schönen guten Abend.
Gleichfalls. Wiederhören.